Dein ist das Reich, das wollen wir bauen. Dein ist die Kraft, der wollen wir trauen. Und dein ist die Herrlichkeit, die wollen wir schauen. Ihr fragt euch vielleicht, wieso stehe ich heute hier? Mein Name ist Steffen Kahl, ich bin Pastor der Kreuzgemeinde in Bremen. Und lieber Frank und liebe Monika, ich bin sehr gerne heute hierher gekommen. Ihr müsst wissen, wir kennen uns jetzt 24 Jahre, haben uns aber vielleicht, weiß ich nicht, seitdem 5-mal wiedergesehen oder so. Aber wir waren immer in Kontakt. Damals in Essen, 1996 haben wir uns kennengelernt und schon damals war die Berufung Gottes die große Frage für den Frank. Soll ich meinen normalen Beruf verlassen und soll ich in den vollzeitlichen Dienst eintreten? Und diese Frage ist immer und immer und immer wieder aufgetaucht und wir haben uns immer wieder darüber unterhalten. Und eins kann ich euch sagen, liebe Gemeinde Bensheim-Auerbach, ich war vom ersten Moment an immer davon überzeugt, dass das die Berufung Gottes für sein Leben ist. Das konnte man wahrnehmen. Gott hat noch mehr mit ihm vor. Und so kam es zum Beispiel, als ich dann von Essen wegging und der Projektleiter für das Jahr der Bibel 2003 wurde in Stuttgart bei der Deutschen Bibelgesellschaft für 3-4 Jahre. Da brauchte ich in den ersten 3 Monaten eine Unterkunft, weil das mit dem Umzug, das ging alles nicht so schnell. Und dann habe ich 3 Monate bei denen zu Hause gewohnt, im Kellerraum. Und das war so eine gute Zeit, die werde ich nie vergessen. Und auch damals waren wir immer weiter im Gespräch. Und dann ging es für uns weiter von Stuttgart in die International Baptist Church nach Stuttgart-Vaihingen, dann nach Sindelfingen. Und der Frank, der ging nach Böblingen in die Gemeinde. Und da waren wir so fast 10 Jahre parallel in derselben Gegend, haben uns ab und zu gesehen, immer wieder gute Gemeinschaft gehabt. Und so kommt das, dass wir uns heute hier sehen. Und ich bin sehr gerne gekommen. Und ich freue mich sehr über die Gemeinde Bensheim-Auerbach. Ich habe im Internet ein bisschen gelugt. Was macht ihr so mit euren Online-Gottesdiensten so? Und ich freue mich sehr über euch. Gott hat euch reich gesegnet und er will euch noch weiter, viel reicher segnen. Gott ist mit uns nicht fertig. Und jetzt habt ihr so einen Anfänger berufen, der 56 Jahre alt ist. Und ich muss euch sagen, ihr habt keinen Anfänger berufen. Jahrzehntelange ehrenamtliche, verantwortliche Arbeit im Reich Gottes und in der Gemeinde Jesu Christi, das prägt. Wenn ich euch um eins bitten darf, behandelt ihn bitte nicht wie einen Praktikanten, sondern gebt ihm maximalen Freiraum. Wisst ihr, wenn so eine Sache 25 Jahre gärt und währt, das wissen wir vom Wein. Hier gibt's auch, ihr seid doch Weinangebaugebiete, oder? Ja, sieht man, ne? jeder weiß, dass der Wein, je länger er reift, umso besser wird er. Und die Berufung Gottes auf Franks Leben zusammen mit Monika ist gereift. Und er hat auch nur noch 10 Jahre, liebe Leute. Also da muss noch ein bisschen was kommen jetzt. Und deshalb gebt ihm viel Freiheit. Betet für ihn. Werdet ein Team. Wisst ihr, bisher war der Frank, das sind schon immerhin 10 Jahre hier in Bensheim-Auerbach, ein Teil der Gemeinde. Und das wird auch so bleiben. Aber er wird jetzt auch das Gegenüber zur Gemeinde. Zum Dienst in der Verkündigung gehört, dass man im Namen Jesu ein Gegenüber ist. Dass man ermutigt und dass man korrigiert. Dass man zur Umkehr ruft. Dass man den Finger in die Wunde legt und davor nicht zurückschreckt. Und wohl der Gemeinde, die versteht, dass es auch der Auftrag des Pastors ist, des Gemeindereferenten, ein Gegenüber zur Gemeinde zu sein. Gott hat diesen Mann reifen lassen. Und er hat sehr viel zu sagen. Hört auf ihn. Fragt den Herrn. Ist das, was der Franke predigt hat, das, was du uns sagen willst? Und wenn ja, dann sagt ja zu dem Wort Gottes, was durch seinen Mund kommt, und richtet euch danach. Das kann ein wunderbares Miteinander werden. Aber denkt dran, ihr habt keinen Praktikanten berufen. Was soll euren Dienst leiten? Ich möchte uns heute mit einem Gebet bekannt machen, das aus 6 Worten besteht und das Richtschnur werden darf für euren Dienst, auch für den Dienst der ganzen Gemeinde, für das Leben eines jeden Einzelnen. 6 Worte, die mein Leben seit fast 30 Jahren beinahe täglich auf den Kopf gestellt haben. Aber ich verrate euch noch nicht, welches das ist. Ich erzähle erst mal ein bisschen was von meinem Leben. Und wir werden uns diesen 6 Worten nähern. Ich bin mit 11 Jahren zum Glauben an Jesus Christus gekommen und habe eine glasklare kindliche Bekehrung hinter mich gebracht. Gott hat zu mir geredet, ich habe ihm mein Herz gegeben, ich habe um Vergebung meiner Sünden gebeten. Da war ich 11 Jahre, saß in meinem Bett und habe dem Herrn geantwortet. Und mich überfiel ein Friede, der mich nie wieder verlassen hat. Mit 11 Jahren. Ich wurde mit fast 12 getauft. Ich bin aus einem Pastorenhaushalt. Mein Vater war auch Pastor und wir waren 4 Kinder zu Hause. Und die Gemeinde war unser Lebensraum. Und ich bin da hineingewachsen. Ich war begeistert von der Gemeinde Jesu Christi. Als ich 13 wurde, sagte der Jungscharleiter, weil ich jetzt aus der Jungschar rauswuchs, ob ich nicht Mitarbeiter werden sollte. Ich habe gesagt, ja, das will ich gerne machen. Ich hatte so einen Spaß an der Jungschar. Und dann bin ich hineingewachsen. Ich habe Bibel lesen und beten gelernt. Ich habe Teenagerarbeit, Jugendarbeit genossen, mitgenommen. Mein Leben als Jugendlicher sah ganz einfach aus. Ich musste zur Schule. Meine Hausaufgaben habe ich so schnell wie möglich gemacht und dann ging es in die Gemeinde, so gut wie jeden Tag. Und es war toll. Übrigens, wenn man wenig Zeit hat zum Sündigen, ist das auch gut. Wenn man mitten hineinkommt in die Gemeinde, dann lernt man, dass die Gemeinde die Braut Christi ist, dass es der Leib Christi ist, dass die Gemeinde der Tempel Gottes ist, das Haus Gottes, wo wir als lebendige Steine eingefügt werden, dass die Gemeinde eine analogielose Größe ist in der Geschichte. Und Jesus hat doch auch gesagt, ich will bauen meine Gemeinde. Und die meisten Baptistengemeinden ziehen aus diesem Wort ihre Kraft und Zuversicht. Jesus hat gesagt, ich will bauen meine Gemeinde. Das stimmt, das hat er wirklich gesagt. Eigentlich heißt das, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Wir haben das Bibelwort so ein bisschen zurechtgestutzt und ich bin dann zum theologischen Seminar gegangen, habe meine Berufung erlebt und ich habe die ersten 20 Jahre meines Christseins von 1973 bis 1993 gemeindezentriert gedacht und gemeindezentriert gelebt. Und das war toll. Mir ist allerdings schon immer etwas aufgefallen beim Bibellesen, das mich immer und immer wieder irritiert hat. Und das war die Tatsache, dass Jesus ständig vom Reich Gottes gepredigt hat. Und ich habe das immer versucht zu verstehen. Die Gleichnisse vom Reich Gottes, die selbstwachsende Saat und das Senfkorn und all die Gleichnisse über das Reich Gottes. Und ich habe immer versucht, das auf die Gemeinde hin zu verstehen. Aber da blieb immer ein Rest übrig, der nicht passte. Und dann passierte mir Folgendes. Nach 20 Jahren hingegebenem Leben in diesem Blickwinkel, dass ich zu einer Evangelisation in Bielefeld-Sennestadt war. Und ich habe damals wenig Zeit gehabt zur Vorbereitung, habe also jeden Tag vorbereitet, was ich abends gepredigt habe dort. Es war sehr stressig, aber es war auch sehr gesegnet. Und an dem einen Abend ging es um die Wiederkunft Jesu, die Zukunft der Welt. Und ich fing an, in der Bibel nachzuschlagen. Das weiß ich noch wie heute. Es war ein Donnerstag, es war vormittags, es war in dem Kabuff-Zimmer da in der Gemeinde Bielefeld-Sennestadt. Und ich fand die ganzen Stellen vom Reich Gottes. Und versuchte zu verstehen. Und dann habe ich die Konkordanz genommen und habe mal nachgeschlagen, wie viele Bibelstellen gibt es zum Reich Gottes? 111 Stellen in der Verkündigung von Jesus. Das ist eine Menge. Von der Gemeinde gibt es einige wenige Stellen in der Verkündigung von Jesus. Und dann saß ich da und las Markus 1, Vers 14 und 15. Das ist die Antrittspredigt von Jesus nach dem Markus-Evangelium. Und da sagt er, jetzt will Gott seine Herrschaft neu aufrichten. Kehrt um und glaubt diese gute Nachricht. Jetzt will Gott seine Herrschaft neu aufrichten. Kehrt um und glaubt diese gute Nachricht. Dann habe ich gedacht, das ist aber interessant. Der kündigt nicht die Gemeinde Jesu an. Der kündet die Herrschaft Gottes an. Die Herrschaft Gottes mitten in der Welt. Und ich begann, die weiteren Stellen zu lesen. Und in meinem Kopf, in meinem Herzen passierte etwas, das war einmalig. Nämlich alles, was ich bis dahin richtig verstanden hatte und wirklich von ganzem Herzen gelebt hatte, sortierte sich plötzlich neu. Das, was ich über die Gemeinde gelernt hatte, war alles richtig. Aber die Gemeinde ist nicht das Ziel Gottes mit dieser Welt. Sondern die Gemeinde ist das Instrument Gottes in dieser Welt, damit seine heilsame Herrschaft kommt. Und auf einmal machte alles Sinn. Und dann habe ich in Matthäus 6 gelesen. Das kennt ihr auch alle. Das Vaterunser. Die Jünger kommen und sagen, wie sollen wir beten, Herr? Und er sagt, so sollt ihr beten. Und dann kommt das Vaterunser. Die ersten 4 Sätze heißen, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und wir werden heute im Laufe dieser Predigt merken, dass das die Magna Carta des Herrn Jesus Christus für die Existenz in der gefallenen Schöpfung ist. Das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen und bewegen dürfen. Dann stieß ich darauf, dass das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes mit Jesu kommen begonnen hat und dass er sie vollenden wird, wenn er wiederkommt, dass er alles neu machen wird, die gefallene Schöpfung wird vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte nicht, hat Jesus gesagt. Also das, was da in Israel angefangen hat im Jahr 30 nach Christus, wird vollendet am Ende aller Zeit. Jesus kommt wieder, hält Gericht und schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Da habe ich etwas gelernt. Das Unternehmen des Reiches Gottes kann nie pleite gehen. Das unterscheidet es von BMW zum Beispiel. Wir arbeiten für etwas, wir leben für etwas, was ewigen Wert hat. Und das, was wir anfänglich tun, was so mickrig manchmal erscheint, manchmal auch so schrecklich daherkommt, das, was wir versuchen, das, was gelingt, das, was Gott durch uns tut, das wird alles vollendet. Das ist nicht aussichtslos. Das macht Sinn. Wir haben uns gestern 4 Stunden unterhalten, der Frank und ich. Wir haben uns so viel zu erzählen gehabt. Sind lange spazieren gegangen, haben dann in einem tollen Restaurant gesessen und gegessen und geredet und geredet und geredet und haben zum Schluss uns gegenseitig versichert, dass wir nichts Besseres gefunden haben für unser ganzes Leben als das, was Jesus gebracht hat und dass wir von ihm und seinem Reich so überzeugt sind, dass der Rest unseres Lebens ihm gehört. Und das geht mir auch wirklich so. Seitdem ich verstanden habe, wie man Sinn finden kann in dieser Welt, will ich diesen Sinn auch leben. Da muss man mich nicht zum Jagen tragen. Du solltest aber eigentlich, sondern es motiviert mich. Ich will etwas unternehmen in dieser Welt, im Namen Jesu, damit seine heilsame Herrschaft sich ausbreitet. Und zwischen dem Anfang und der Vollendung steht die Zeit der Gemeinde Jesu. Die Herrschaft Gottes will sich auf dem Weg zur Vollendung immer weiter ausbreiten auf dem ganzen Globus. Und die Gemeinde Jesu, das sind die Leute, die es verstanden haben und die nun dabei sind, die heilsame Herrschaft Gottes in die Welt zu tragen. Und da entdeckte ich, dass die Gute Nachricht Bibel den Satz "Dein Reich komme" so wunderbar richtig übersetzt, dass es mein Gebet geworden ist, seit 28 Jahren ist das her. Dein Reich komme, übersetzt die Gute Nachricht Bibel sinngemäß richtig, komm und richte deine Herrschaft auf. Können wir das mal zusammen sagen? Komm und richte deine Herrschaft auf. Das ist eine geniale Formulierung, weil wir bei dem Gebet Dein Reich komme, fast immer automatisch denken, ja gut, am Ende der Zeiten wird er kommen und sein Reich aufrichten. Aber das hat irgendwie keinen wirklichen Bezug zu jetzt. Ich freue mich auf, dass er wiederkommt, alles neu machen wird, aber was hat das mit hier und jetzt zu tun? Und diese Formulierung, die der Sache entspricht, auch dem Griechischen, sehr treffend entspricht, komm und richte deine Herrschaft auf, hat beide Aspekte. Komm und richte deine Herrschaft auf am Ende aller Zeit. Und komm und richte deine Herrschaft auf hier und jetzt. Und auf einmal hat man eine Richtschnur für alles. Für alles. Da geht man einkaufen und fragt sich, brauche ich das, brauche ich das nicht? Und du betest, komm und richte deine Herrschaft auf. Und manchmal wirst du sagen, ja, das ist sinnvoll, das brauche ich, das ist gut, dann kaufst du es. Und oft wirst du sagen, ach, danke Herr, das brauche ich gar nicht. Komm und richte deine Herrschaft auf. Da droht ein Konflikt zu eskalieren. Und man fängt an, aufeinander loszugehen und wohl dem, der innehält und betet, komm und richte deine Herrschaft auf Jesus und den Weg der Deeskalation einschlägt, nicht mehr Öl ins Feuer gießt, sondern durch Zuhören, Empathie, friedliche Gesinnung, durch vergebendes Hören und segnendes Sprechen eine Situation zum Frieden bringt. Komm und richte deine Herrschaft auf. Wenn man in einer Sitzung sitzt und wo soll die Reise hingehen? Wie entscheiden wir uns als Gemeindeleitung, als Mitarbeiterkreis, als Gemeindeversammlung? Und die einen haben diese Idee und der andere hat jene Idee. Und es fängt an, dass Menschen sich durchsetzen wollen mit ihrer Idee, weil es ihre Idee ist. Und man spürt, wie die Fronten sich formieren und verhärten. Das passiert in Bensheim-Auerbach wahrscheinlich nicht, das nur in den anderen Gemeinden, wo ich meinen Dienst getan habe, ist mir schon klar. Und wohl der Gemeinde, wohl dem Leiter, dem Pastor, dem Mitarbeiter, dem Diakon, der innehält und betet, komm und richte deine Herrschaft auf. Wohl dem Leitungskreis, wohl dem Mitarbeiterkreis, der zurückkehrt zu der Frage, was will denn der Herr hier und jetzt konkret, was wir tun sollen? Es geht doch nicht darum, dass wir unsere Ideen durchsetzen. Die Gemeinde Jesu ist gefährdet, wenn sie dazu neigt, ein Anfangsgebet und ein Schlussgebet zu sprechen. Und dazwischen benehmen wir uns, als wenn es um unsere Herrschaft ginge. Wer sich durchsetzt. Wer die Mehrheit hat. Wer das Sagen hat. Komm und richte deine Herrschaft auf, ist ein Gebet. Und wenn ein Team zu diesem gemeinsamen Gebet kommt und sagt, wir wissen, da gibt es Vorschlag A und Vorschlag B und Vorschlag C. Und wir wissen, dass wir miteinander ringen um den Weg. Dann soll doch aber bitte deutlich werden, was der Herr jetzt für uns will. Und nicht, wer hier so lange redet, bis er oder sie sich durchsetzt. Die Gemeinde Jesu bekennt Jesus Christus als ihren Herrn. Und das bedeutet etwas. Das bedeutet, dass die Bitte, dein Reich komme, die Haltung, mein Reich komme, ablöst. Die Haltung, mein Reich komme, ist selbstverständlich in jedem Menschen drin. Das gehört zur Gefallenheit der Geschöpfung dazu. Dass wir wollen, was wir durchsetzen, damit wir uns verwirklichen, damit wir das Sagen haben, mein Reich komme. Das ist übrigens bei Diktaturen und Diktatoren sehr schön zu beobachten. Die haben immer was gegen Christen. Warum ist das so? Weil ein Diktator niemals betet, dein Reich komme, Herr. Der betet immer, mein Reich komme. Wie setze ich mich durch? Und es kommt unweigerlich zum Konflikt mit denen, die beten, dein Reich komme, Herr. Und dann kommt es zum Widerstand. Da kommt es zu Befreiungsbewegung. Da kommt es zu Verfolgung und Gefängnis. Warum? Weil zwei Herrschaftsansprüche miteinander kollidieren. Das ist im Großen so wie im ganz Kleinen. Und mein Leben mit dem Gebet, komm und richte deine Herrschaft auf, hat mich immer und immer wieder an meine eigene Dominanz geführt. Das, was ich wollte. Was ich unbedingt wollte. Nein, so geht es nicht. Und so können wir unser ganzes Leben, unseren einen Lebensbereich nach dem anderen unter die Herrschaft Gottes bringen und beten, komm und richte deine Herrschaft auf. Wie du mit deinem Partner, deiner Partnerin in deiner Ehe umgehst. Komm und richte deine Herrschaft auf, Jesus. Wie du vor der Ehe auf die Ehe zugehst, als verliebtes Paar. Komm und richte deine Herrschaft auf, Jesus. Wie du deine Finanzen anguckst. Wie viel opfere ich? Und du betest, komm und richte deine Herrschaft auf. Komm und richte deine Herrschaft auf, Herr. Was sollen wir für die Stadt tun? Was sollen wir für die Kinder der Stadt tun? Was sollen wir für die sozial Schwachen der Stadt tun? Was sollen wir in Sachen Evangelisation tun? Herr, was willst du, wie ich mit meinem Nachbarn umgehe, meinem Arbeitskollegen, Herr, ich hasse meine Arbeit, ich muss da jeden Morgen hin, montags bis Freitag. 8 Stunden Zeitverschwendung und dann kommt das eigentliche Leben in der Gemeinde. Fang an, morgens, wenn du zur Arbeit fährst, zu beten, komm und richte deine Herrschaft auf. Was kannst du heute in der Firma im Namen Jesu bewirken? Welchem Kollegen kannst du zuhören? Wo kannst du friedstiftend eingreifen? Wo kannst du dafür sorgen, dass die sogenannten Human Resources wie Kinder Gottes behandelt werden? Komm und richte deine Herrschaft auf, ist das Gebet fürs ganze Leben. Und damit habe ich seit 1992, 93 ungefähr 20 Jahre gelebt. Und wir haben unendlich viele Initiativen gestartet. Ich habe festgestellt, dass ich Nachbarn habe. Bis dahin habe ich immer gedacht, ich bin Pastor, ich habe doch keine Zeit für Nachbarn, ich muss mich um die Gemeindeglieder kümmern. Völlig falsch. Dann habe ich angefangen, am Gartenzaun stehen zu bleiben und habe mit ihnen gesprochen, habe mich mit ihnen getroffen. Wir haben Zeit mit ihnen verbracht. Wir haben gefragt, Herr, in welchem Stadtteil willst du eine Gemeinde gründen? Und wir haben das gemacht. Wir haben uns gefragt, wie können wir Leute in die Gesellschaft aussenden? Wie können wir sie segnen für ihren Dienst in der Welt, im Amt, im Kindergarten, in der Stadtverwaltung? Wie können wir sie aussenden, dass sie dort beten und handeln? Komm und richte deine Herrschaft auf. Faszinierend. Und trotzdem hat etwas gefehlt, was mich in eine weitere Dimension hineingeführt hat. Und das wurde mir klar beim Tod meiner Mutter. 80 Jahre krebskrank, ich kürze das jetzt ganz stark ab, die letzte Nacht ihres Lebens, ich allein an ihrem Bett, 2 Uhr morgens. Sie war ihr Leben lang eine gläubige Christin, Pastorenfrau, viel mit Gott erlebt, auch viel mit der Gemeinde erlebt, auch vieles, was sie lieber nicht erlebt hätte, Klammer zu. Immer dem Herrn treu geblieben. Und jetzt starb sie. Und ich saß in ihrem Bett, hielt ihre Hand. Und ich weiß nicht, wie das kam. Ich war irgendwie der Letzte, der halt da war. Und vielleicht hat sie auch darauf gewartet gehabt, dass ich kam. Ich kam um 10 Uhr abends angeflogen von Stuttgart nach Berlin. Und sitze an ihrem Bett seit 10 Uhr abends. Halte ihre Hand, habe ein bisschen für sie gebetet. Sie konnte schon über eine Woche sich gar nicht mehr regen, sie konnte gar nichts mehr, sie hat nur noch geatmet, geröchelt. Und es war klar, sie wird sterben, sie war gut betreut in einem Altenpflegeheim. Und es wurde 14:45. Ich war eingenickt und plötzlich wurde ich hellwach, weil der Atemrhythmus immer langsamer wurde. Und ich wusste, jetzt kommt der Moment. Ich habe sowas auch nicht so oft erlebt, schon ein paar Mal, aber das war schon, ich war hellwach um 2 Uhr morgens. Habe schnell meinen Vater angerufen, dass er doch noch kommen möchte, wenn er das mitkriegen will, dass sie stirbt, und hat sich gleich auf den Weg gemacht, das dauert aber eine Weile. Und auf einmal richtet sich meine Mutter in ihrem Totenbett auf, voller Kraft nach vorne, 90 Grad nach vorne, und aufgerissene, leuchtende Augen und zeigt mir was, sie zeigt mir. So nach dem Motto, schau dahin, schau dahin. Und ich schau dahin. Da war die Wand. Und sie schaut dahin und zeigt es mir und fällt zurück. Ich dachte mir, ist sie jetzt wohl tot. Aber sie atmete noch. Und eine Minute später genau das Gleiche. Sie wollte mir völlig überwältigt und begeistert zeigen, was sie sah. Und ich, Esel, konnte es nicht sehen. Warum konnte ich es nicht sehen? Weil sie im Moment ihres Todes auf der Schwelle von der sichtbaren zur unsichtbaren Welt das Unsichtbare schon gesehen hat, obwohl sie noch in der sichtbaren Welt war. Und genau in diesem Übergang hat sie den Himmel gesehen. Dann fiel sie zurück und war tot. Und furchtbar geweint. Und ich habe 150 Fotos von der Leiche gemacht. Warum? Weil ich wusste, ich habe gerade etwas erlebt, was mich für den Rest meines Lebens total prägen würde. Da komme ich auf das Vaterunser zurück. Das beginnt mit Vaterunser im Himmel. Wo ist der Himmel? Wir stellen uns irgendwie oben weit weg vor. Warum? Weil im Deutschen das Wort Himmel eine zweifache Bedeutung hat. Damit ist der unsichtbare Himmel gemeint, die unsichtbare Wirklichkeit. Und damit ist das Firmament gemeint, das Sternenzelt. Das ist im Deutschen dasselbe Wort. Und deshalb glauben wir, dass der Himmel da oben ist. Was vollkommener Blödsinn ist. Im Englischen gibt es dafür zwei Worte, die das genau richtig beschreiben. Heaven und Sky. Sky ist das Firmament, das ist klar, das ist da oben. Da können wir die Astronauten hinschicken, die können das erkunden, alles gut. Aber Heaven ist hier. Die unsichtbare Wirklichkeit des Himmels ist direkt hier unter uns. Übrigens nicht nur im Gottesdienst, sondern im Alltag der Welt. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die Psalmen schreiben, dass die Bäume und die Fische und das Meer und alle Gott loben und Gott loben rund um die Uhr? Und du fragst dich, hä? Warum ist der ganze Erdkreis vom Lobpreis Gottes erfüllt? Das ist doch Unsinn, wenn du die sichtbare Welt anschaust. Das stimmt doch gar nicht. Aber es stimmt sofort, wenn wir begreifen, die Wirklichkeit des Himmels ist mitten unter uns in der sichtbaren Welt unsichtbar. Stephanus wird gesteinigt. Und was passiert? Ich sehe den Himmel offen und den Herrn Jesus Christus zur Rechten sitzen. Ist das nicht verrückt? Der Vorhang zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt geht auf. Stephanus im Moment seines Todes sieht das Unsichtbare aus dem Sichtbaren. Die ihn gesteinigt haben, haben es nicht gesehen, sonst hätten sie sofort aufgehört, ihn zu steinigen. Und was sagt Stephanus? Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Warum? Weil er Jesus in seiner Herrlichkeit sieht und weil er weiß, sie versündigen sich an ihm. Und wenn sie darüber nicht Buße tun, dann werden sie in die Trennung von Gott gehen. Herr, vergib ihnen. Sie begreifen gar nichts. Sie begreifen überhaupt nicht, wer du bist. Sie begreifen nicht, dass sie in deiner Gegenwart mich steinigen. Sie begreifen gar nichts. Sie sündigen dir direkt ins Gesicht, weil sie dich nicht sehen, Herr. Das ist ein interessanter Gedanke für unsere geheimen Sünden, unsere heimlichen Sünden. Wir sündigen dem Herrn direkt ins Gesicht. Das kann uns sehr korrigieren. Ich habe, als meine Mutter gestorben war, war ich auf dem Weg, einen Fehler zu begehen, verborgen. Und auf einmal wurde mir klar, oh, möglicherweise in der unsichtbaren Wirklichkeit des Himmels um mich herum könnte meine Mutter mich dabei sehen. Das war ein Schock. Und der nächste Sekunde hat mich auf die Knie gebracht. Weil es mir peinlich war, dass meine Mutter mich sehen könnte, dass es mir aber vollkommen egal sei, war, dass ich das in der Gegenwart des Herrn getan hätte. Und ich habe es sofort gelassen. Unser Vater im Himmel. Ich habe gelernt, dass dieses Gebet einfach heißt, ich rede mit dem Gott, der da ist. Nicht als könnte so sein, könnte aber auch nicht so sein, sondern als das ist die Beschreibung der Bibel über die Wirklichkeit, in der wir leben. Das haben wir fast alle vergessen. Die Welt hat es komplett vergessen, die Gemeinde hat es zum großen Teil vergessen. Und deshalb beten wir nicht, weil wir sowieso nicht damit rechnen. Deshalb leben wir, wie wir leben, relativ irrelevant, weil wir es nicht mehr glauben, dass wir in der Gegenwart des Himmels leben unser Vater im Himmel. Und als ich das verstanden habe, habe ich verstanden, dass es im christlichen Leben tatsächlich darum geht, dass der unsichtbare Himmel, der jetzt und hier immer und überall da ist, dass der Einfluss nehmen will auf die sichtbare Welt. Durch wen? Durch mich und durch dich und durch dich und durch dich und durch die Gemeinde, durch alle Gemeinden. Mitten hinein in die gefallene Schöpfung kommt aus der unsichtbaren Welt der Einfluss des Himmels auf die Erde durch Menschen, die beten, komm und richte deine Herrschaft auf, und die beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Was bedeutet das denn? Dass das, was der Himmel jetzt um mich herum will, dass das jetzt durch mich Wirklichkeit werden soll, mitten in der gefallenen Schöpfung, darum geht's. Der Himmel hat einen Willen. Der Heilige Geist versucht uns zu inspirieren, was wir konkret tun sollen. Und wenn wir darauf achten, dann werden wir zu Lichtern in der Dunkelheit. Dann werden wir zu Repräsentanten der Herrschaft Gottes mitten in der gefallenen Schöpfung. Und dann werden wir unsere Stimme erheben in der Gesellschaft. Dann werden wir unsere Stimme erheben im Elternbeirat. Dann werden wir etwas tun für die Kinder der Stadt. Dann werden wir uns um die sozial Schwachen kümmern, weil Gott hat immer ein Herz für die Armen und für die Schwachen. Und wir werden aufhören, uns gegenseitig die Kraft zu nehmen durch unnötige Konflikte, und werden uns auf das konzentrieren, wozu wir berufen sind, es zu tun. Und dann habe ich gemerkt, dass es tatsächlich darum geht, dass Gott etwas tut in meinem Leben, durch mein Leben. Dass nicht darum geht, dass ich einen Befehl empfange und den führe ich dann aus, in meiner Kraft. Sondern dass es darum geht, dass die himmlische Kraft, der Heilige Geist, durch mich hindurch fließt, damit der andere mit dem Himmel in Berührung kommt, mit Gott, dem Vater. Ja, und nach dieser Phase, das war 2011, sind jetzt 9 Jahre vergangen. Und ich liebe das Vaterunser, ich kann es euch sagen, ich sage euch auch warum. Weil das diese Ebenen alle zusammenbringt. Unser Vater. Wir sind nicht spirituell obdachlos. Wir sind keine Waisenkinder. Wir haben einen Vater, einen himmlischen Vater im Himmel, der hier ist, der dir zuhört, der dich gebrauchen will, der dich unendlich liebt. Und dann geht's weiter, geheiligt werde dein Name. Es geht also um Gottes Ehre mitten in der gefallenen Schöpfung. Dass die Engel und die erhöhte Gemeinde um uns herum jubiliert. Wenn der Frank das Richtige sagt, wenn die Gemeinde Bensheim-Auerbach das Richtige, und dann der Himmel jubiliert, geheiligt werdet, Ehre sei Gott, die haben es kapiert. Die haben es kapiert, die machen das Richtige. Der Himmel freut sich. Was steht in der Bibel? Was hat Jesus gesagt? Wenn ein Sünder umkehrt, dann ist Freude im Himmel. Ja, und wo ist die Freude im Himmel? Doch nicht hinter Mars. Die ist hier. Und Lobpreis heißt, in die Freude des Himmels einzusteigen. Die loben die ganze Zeit, die erhöhte Gemeinde, die Engel des Herrn. Wird nicht Zeit, dass wir sagen, okay, ich will dabei sein. Den Lobpreis in der sichtbaren und unsichtbaren Welt verbinden und sagen, ja, wir loben jetzt schon den Herrn, vor dem eines Tages sich alle Knie beugen werden. Geheiligt werde der Name. Es geht um Gottes Ehre. Dein Reich komme, haben wir darüber gesprochen, komm und richte deine Herrschaft auf. Und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist ja kein fatalistisches Gebet, dass Gott jetzt irgendwie seinen Willen machen soll. Denn das fokussiert uns, die Nachfolger Jesu, die Kinder Gottes, dass wir seinen Willen tun. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Herr, inspiriere uns, führe uns, leite uns, sprich zu uns, und wir werden tun, was dein Wille ist. Und dann bricht die Herrschaft Gottes an. Deswegen für euren Dienst zum Schluss 3 Testfragen für euch und für euch. Erste Frage, ganz egal, was ihr vorhabt, persönlich, als Team, als Gemeinde, Ehrt es Gott? Erste Testfrage. Ehrt es Gott? Wenn es darauf kein klares Ja gibt, lass es sein. Lasst es sein. Ehrt es Gott? Fragezeichen. Zweitens. Drückt sich in dem, was ihr vorhabt, Gottes heilsame Herrschaft aus? Ja oder nein? Wenn sich darin Gottes heilsame Herrschaft ausdrückt, volle Kraft voraus. Wenn nein, lasst es sein. Und drittens, entspricht es seinem Willen? Entspricht es dem, was uns die Bibel offenbart? Entspricht es den Geboten Gottes? Entspricht es dem offenbarten Willen Gottes? Ja oder nein? Wenn nein, dann lasst es. Und wenn ja, volle Kraft voraus. Und dann kommt man zu dem, dass es ein Gebet ist. Ich habe gesehen, ihr habt seit einigen Monaten eine Gebetsinitiative angefangen, wunderbar. Eine besondere Gebetsinitiative seit der Corona-Krise. Wisst ihr, es hat noch nie geistlichen Aufbruch und Erweckung gegeben in der Welt ohne Gebetsbewegung. Nie. Es ist nirgendwo berichtet. Immer war intensives Gebet der Beginn von geistlichem Aufbruch und Erweckung. Und deshalb möchte ich euch ganz, ganz herzlich ermutigen, euren Dienst auf den Knien zu beginnen, in der Gegenwart Gottes, im Vertrauen auf ihn und seine Kraft, ihn auszuführen und am Ende zu wissen, alle Ehre gehört dafür dem Herrn und nicht dem Frank dem Müller und nicht dem Günther und nicht der Gemeinde Bensheim, sondern dem Herrn. Wisst ihr, wir haben eine Ewigkeit vor uns, wo wir den Herrn anbeten werden ohne Ende und voller Freude. Diese drei Guidelines mögen euch helfen, euren Dienst zu tun. Ehrt es Gott, kommt seine heilsame Herrschaft daran zum Ausdruck und entspricht es seinem Willen. Wenn wir über die unsichtbare Wirklichkeit gesprochen haben, dann braucht man ja innere Augen des Herzens, um die zu sehen. Ja, wir sehen ja, was vor Augen ist, sehen wir von selber. Was nicht vor Augen ist, dazu brauchen wir Gottes Geist. Und deswegen singen wir jetzt gemeinsam als Antwort: Herr, öffne mir die Augen. Ich will Jesus sehen. Gott segne euren Dienst und euren Dienst zum Segen der Menschen in Bensheim und Umgebung. Herr Jesus, komm und richte deine Herrschaft auf. Amen.